heißt Retter dieser Welt, in Englisch Savior of the World von den Newsboys. Und genau, das ist ein neues Lied. Wir werden das nachher im Lobpreisteil nochmal singen. Ja, wer es kann, singt mit. Wer nicht, lässt es auf sich wirken. Ist ein sehr schöner Text.
Ich bin sehr gern heute hierher gekommen, auch ein bisschen traurig. Es ist ja so, dass der Fabian jetzt nicht mehr hier ist. Er predigt heute noch einmal in Esslingen, wird dort auch ein bisschen verabschiedet von uns und hinterher kommt er zu uns nach Hause. Wir schmeißen den Grill an und beweinen nochmal die Situation. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Fabian weg ist. Wir hatten ein gutes Verhältnis, einen ehrlichen Austausch, einen sehr geschwisterlichen Umgang miteinander. Und das ist immer eine Gemeinschaft, die dann auch fehlt, wenn sie zu Ende ist. Aber alles hat seine Zeit und nichts dauert ewig. Auch diese Predigt nicht, keine Sorge. Also herzliche Grüße aus Esslingen und ich lese einmal einen Abschnitt aus der Noah-Geschichte, 1. Mose 6. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis hin zu den Vögeln unter den Himmeln, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und dann geht es weiter, das ist die Geschichte von Noah. Und wenige Verse später, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und Gott sprach zu Noah, das Ende ist nahe herbeigekommen und beschlossen, mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech von außen. Und dann kommen die Angaben für die Größe und dann wird ihm noch gesagt, dass er mit seiner Familie einziehen soll und dass er gerettet werden soll. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. So schließt dann das Kapitel 6 und 7 und 8 und 9, erzählen uns dann nochmal, wie es weitergeht. Danke für die Sammlung gerade von den schlechten Dingen auf dem Weg. Ich schreibe mal was drüber. Bau dir eine Arche. Die Archen sind ja, ich zeige mal ein paar Bilder, eigentlich ausgewandert so in die Kindermotive. Ja, ein Fensterbild hier mit all den Tieren und wahrscheinlich sind die Tiere und dieser Kuschelumgang mit Tieren einer der Gründe, warum das bei den Kindern gelandet ist. Die Arche ist ein Spielzeug geworden mit eingelegten Tieren. Kann man auch in Kunststoff haben, abwaschbar, von Playmobil. Da gab es ja auch den Luther schon bei Playmobil. Und als Puzzle, dass die Geschichte wächst, auch eine schöne Idee. Oder als Hüpfburg. Ja, die Arche als Spielzeug. Und es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass das bei den Kindern gelandet ist, denn es ist ein Bild für Geborgenheit, für Sicherheit, für Schutz, für Davonkommen. Das Planschbecken und das Boot auf dem Planschbecken ist für die Kinder in jedem Sommer was Tolles. Und die Arche ist ein Bild dafür, dass der Mensch ein Zuhause hat. Und Kinder brauchen dieses Bild vom Zuhause. Und vielleicht noch ein kleiner theologischer Hinweis, wenn wir die Arche-Geschichte erzählen, dann lass doch das weg, dass Gott in seinem Zorn die Welt zerstört hat. Das gehört nicht in die Kinderherzen, dass sie Angst bekommen vor einem großen Gott, der alles kaputt machen wird, weil es ihm nicht gefällt. Sondern in die Kinderherzen gehört das eindeutige Bild eines Gottes, der daran Interesse hat, dass der Mensch davonkommt und dass die Schöpfung gerettet wird und Schutz und Heimat findet. Das gehört sehr wohl in die Kinderherzen, von daher ist es richtig, dass das bei den Kindern gelandet ist. Aber es ist natürlich auch ein Bild, das die Erwachsenen sich aneignen. Und hier in Kentucky hat ein bibelfundamentalistisches Bibelmuseum sich rangemacht, die Maße der Bibel zu übernehmen und nachzubauen. Und eine Arche hinzustellen, an der man wahrnehmen kann, dass in welcher Dimension es Gottes Wille ist, dass die Schöpfung gerettet wird. Und davon gibt es mehrere Versuche. Es gibt auch in der Ostsee hier in Holland einen Menschen, der dieses Schiff gebaut hat. Auch nach den Maßen, da merken wir schon so die Dimensionen, die sind immer die gleichen. Das sind diese 150 Meter Länge und 15 Meter Höhe, in drei Etagen, dann könnte man jetzt wirklich alles maßstabsgetreu nachbauen. Und das ist dann auch die einzige Arche, die über die Meere fährt, ja, die an der Ostsee überall gewesen ist, auch den Rhein hochgefahren ist bis Köln. Also es gibt auch Leute, die benutzen das und sagen, wir fahren damit übers Meer. Ich glaube, die sollte auch nach Brasilien fahren zur Weltmeisterschaft, aber ich bin gar nicht sicher. Oder ist demnächst in Brasilien eine Olympiade? Nee, ne? Die war schon in Brasilien. Okay. Ich habe nicht davon gehört, dass der da angekommen ist über den Atlantik rüber. Ich weiß nicht, ob dieses Schiff das schaffen würde. Und das ist so die andere Art des Umgangs mit der Arche, dass man möglicherweise sagen kann, baut sie nach, es gibt sie wirklich. Gott hat sie sich ausgedacht, Noah hat sie gebaut, wir können noch Reste finden. Es gab Expeditionen, die auf den Ararat gefahren sind und das gesucht haben. Und bis heute gibt es die Behauptung, dass bestimmte Längenformationen, Gesteinsformationen auf dem Berg Ararat in der Türkei, 5163 Meter hoch, die Arche abbilden, die sich dort versteinert hat. Auch abenteuerliche Geschichten, die sich um diese Expeditionen herum ranken. Und es gibt eben auch diesen Erwachsenenversuch, nachzuweisen, dass die Bibel doch recht hat. Das ist ja alles historisch, das gab es wirklich. Und dann sind wir ja richtig angekommen und dann haben wir ja den richtigen Glauben. Und ich würde sagen, das ist noch komplizierter als die Geschichte mit den Kindern. Und beides, wenn das nur eine nette Tiergeschichte ist für Kinder und wenn es nur eine Behauptung ist, dass Gott das wirklich mal früher gemacht hat, dann ist das überhaupt nicht an dem Ziel, an dem die biblische Geschichte kommen will. Sondern die biblische Geschichte möchte an das Ziel kommen, uns mit hineinzunehmen in solche Geschichten und zu fragen, wo bist du denn dabei und was hat dir das denn zu bedeuten? Und das Holz von damals rettet heute niemand mehr. Die Archen von heute müssen auch anders heißen. Sea Life zum Beispiel. Lassen wir die Welt nicht raus und uns nicht raus aus der Geschichte, wenn wir sie lesen. Es ist nicht eine alte Kamelle von damals, sondern es ist Gottes Geschichte. Und die Bibel lässt es nur wenige Seiten zu nach der Schöpfungsgeschichte, um davon zu sprechen, dass der Mensch Rettung braucht. Und davon anzufangen zu reden, dass der Mensch Rettung hat. Weil der Gott, der die Schöpfung so wunderbar geschaffen hat, dass man sagen kann, es war alles sehr gut und dann kam der Mensch dazwischen in seiner Freiheit und hat daraus etwas anderes gemacht. Der hat auch ein Interesse daran, in Beziehung zu den Menschen zu bleiben und seinen Weg der Rettung mit Menschen weiterzugehen. Und deshalb ist die Geschichte von Noah und der Arche unsere Geschichte. Weil der Gott, der zeitlos Schöpfer und Erhalter ist dieser Welt, immer wieder Orte und Menschen sucht, mit denen er seine Rettung schaffen kann. Die dunkle Seite der Welt kennen wir gut genug. Das wird uns deutlich, wenn wir die Begriffe sammeln und alle haben von uns, die einen dieser Begriffe benutzen, einen Zusammenhang dafür, dass unser Leben an vielen Stellen eben nicht gelingt. Aber das ist nicht der Vorwurf Gottes an uns, sondern es ist die Erfahrung unseres Lebens. Und wenn wir Gott kennenlernen, den wir besingen, Jesus Christus als den Morgenstern, fand ich schön, dass wir heute Morgen nicht vom Blutmond gesungen haben. Ja. Das ist das Motiv, das in den apokalyptischen Geschichten drin steht. Die Sonne wird finster und der Mond wird zu Blut. Immer in der Apokalypse, Ende der Evangelien, auch bei Jesus wird es zitiert. Die Sonnenfinsternis, die kosmischen Ereignisse haben immer Angst gemacht. Da haben immer auch die Frage nach dem Schuldigen gestellt. Haben immer auch hervorgerufen, dass Menschen gesagt haben, ja, das ist der Klimawandel und Schuld. Das ist dann das noch Wichtigere. Sind die und die. Ja? Die Unheilsgeschichte der menschlichen Historie wird immer gerne weitererzählt. Aber die Rettungsgeschichte, die Heilsgeschichte Gottes, die vielleicht verborgener mitläuft, die auch viel innerlicher in unserem Leben mitläuft und gar nicht oft die äußere Heilsgeschichte ist, die erzählen wir nicht so deutlich. Und um die geht es aber, wenn schon wenige Seiten nach der Schöpfung davon die Rede ist, dass Gott es reute, die Menschen überhaupt gemacht zu haben, weil sie es nicht hinkriegen, die Welt zu erhalten. Und das ist aber nicht der Hauptakzent in der Geschichte von Noah und der Arche, sondern der Hauptakzent ist, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und im Neuen Testament wird dann dran gehängt und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann wird es ein geistiges Ding, ja. Die Wahrheit erkennen, dann bist du gerettet. Und wir vergessen, dass das was zu tun hat mit der Erde, auf der wir stehen, mit dem Wasser, auf dem wir schwimmen, mit der Luft, die wir atmen, mit dem Universum, in dem wir stehen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt eben nicht nur, dass sie in den Himmel kommen. Er hätte den Noah auch ersaufen lassen können, weil den hätte er ja so zu sich rufen können. Der war ja ein Gerechter. Aber Gott wollte nicht die Welt retten für die Ewigkeit, sondern er wollte seine Schöpfung bewahren, die aus gutem Willen, aus gutem Wort, aus guter Hand geschaffen wurde, über der er einen ganzen Tag lang ruhen konnte und sich an ihr freuen, in der er im Abendhauch spazieren gehen konnte, um den Menschen zu treffen. Diese Schöpfung möchte Gott erhalten und nicht dafür sorgen, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Passen wir bitte auf, dass wir die umfassende Güte Gottes nicht so reduzieren auf den Moment der Ewigkeit jenseits dieser Geschichte, dass wir unsere Welt vergessen und vielleicht sogar eine gute Ausrede haben, uns um sie zu kümmern. Passen wir bitte da auf, dass wir die Schöpfung insgesamt als rettungserwünscht von Gott sehen, mit der Erde, mit dem Himmel, mit der Schöpfung, die zeitlos in Gottes guten Willen aufgehoben sein soll. Ewigkeit ist nur der letzte Moment der Qualität, die Gott uns hier und heute jetzt geben will. Ewigkeit ist nicht die Zukunft, sondern es ist eine Qualität, die heute beginnt und die bis in alle Ewigkeit, bis in alle Zeiten von Äon zu Äon, das ist das Wort für Ewigkeit, walten soll. Die Noah-Geschichte ist die Einladung, sich eine Arche zu bauen. Warum an uns? Warum ist das eine Einladung an uns, sich eine Arche zu bauen? Weil Noah ein Gerechter war. In der ganzen dekadenten Weltgeschichte findet Gott einen mit 8 Seelen. Noch dreimal in den Briefen des Neuen Testaments kommt Noah vor oder die Zeit des Noah. Einmal dann auch in den Worten Jesu noch zusätzlich, also 4-mal. Gott sucht einen Gerechten, mit dem er die Weltgeschichte fortsetzen kann. Und das ist Noah. Und wir erfahren nicht, worin seine Gerechtigkeit besteht. Weil er den richtigen Lobpreis hatte. Weil sein Altarrauch zum Himmel stieg, wie bei Abel. Weil er das Wort hatte. Weil er die Beschneidung an seinen Kindern, an seinen Söhnen ausgeführt hat. Warum ist Noah ein Gerechter? Wir erfahren es nicht. Es wird nichts über seine Moralität gesagt, dass er irgendetwas von diesen Gegenbegriffen hier hätte. Ja? Keine Angst mehr, immer liebevoll zu seiner Familie. Auch nicht so eine tolle Familie, man muss nur nach Kapitel 9 mal weiterlesen, dann geht es gleich wieder los. Ja? Der Rettungswille Gottes ist dringend nötig für alle Zeiten, weil der Mensch irgendwie es nicht hält. Das Gute, was in seinem Leben geschaffen wird, und die Rettung, die in seinem Leben gegeben wird, nicht hält. Die Arche vermodert und kurz danach ist Noah besoffen, ja, in Kapitel 10 oder 9. Also wir sind nicht gerettet, weil wir das Gegenteil von dem hier leben. Sondern es heißt von Noah einfach, er war ein Gerechter. Und wenn man dieses Wort durch das Alte Testament hindurch verfolgt, dann ist es was anderes, als was wir als Gerechtigkeit immer verstehen bei uns. Wir verstehen Gerechtigkeit so, dass ich das kriege, worauf ich Anspruch habe. Was ich mir wünsche, wo ich denke, das steht mir zu. Das ist unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, auch oft sehr materiell gedacht, auch vom Lebensglück her gedacht. Und es ist ungerecht, wenn ich Pech habe, es ist ungerecht, wenn es nicht gut läuft, es ist ungerecht, wenn ich krank werde, es ist natürlich gerecht, wenn ich gesund bleibe. Aber alles hat seine Zeit, alles geht mal zu Ende. Das ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Wenn man dann zum Beispiel bei der Sozialkritik der Propheten im Alten Testament weiterguckt, aber überhaupt durch alle Zeugnisse, auch durch die 5 Bücher Mose, wo Israel in der Wüste von Gott in die Freiheit geführt unterwegs ist, da kommt das Wort nicht so häufig vor, aber trotzdem ist es eigentlich im Gesamtverständnis des hebräischen Denkens, des alttestamentlichen Denkens, bedeutet Gerechtigkeit, auf den anderen bezogen zu sein. Und zwar gar nicht mit einem beschriebenen Verhalten, sondern dass es mir nicht egal ist, ob er in der Gemeinschaft zu mir vorkommt. Das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist Gemeinschaft. Zedekia, das Wort im Hebräischen, bedeutet eine Gemeinschaft, die den anderen an der Gemeinschaft teilhaben lässt. Also die nicht so exklusiv ist zu sagen, der gehört zu uns und der gehört nicht zu uns, sondern die sagt, lass den anderen teilhaben. Und deshalb in der Gebotstradition des Alten Testamentes, das sind ja nicht nur die 10 Gebote, da sind ja viel mehr Gebote, da geht es immer um Teilhabe. Dass man in der Familie den richtigen Austausch hat, bis ins Alter hinein, Vater und Mutter ehren, das ist ein Gebot fürs Alter. Die Ehe nicht brechen, das ist ein Gebot für die Liebesbeziehung. Die Tiere in den Sabbat mit hineinnehmen, der Tierschutz, ist ein Gerechtigkeitsthema im Alten Testament. Und Gemeinschaft heißt immer, dass sogar der Sklave, der Fremde, teilhaben soll an den Ordnungen, die Gott zum Schutz des Menschen gegeben hat. Das ist im Alten Testament Gerechtigkeit. Und da gibt es Arme und Reiche. Und für die Armen gibt es Gesetze, damit die auch noch teilhaben können an dem Wohlstand der Reichen. Aber die werden dadurch nicht zu Reichen erklärt. Und es wird nicht gesagt, denen musst du alles geben. Und es ist kein Kommunismus, aber es ist insofern eine gerechte Lehre von Gemeinschaft im Alten Testament, als jeder seinen Platz finden soll nach seinen Möglichkeiten und nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten, das ist auch klar. Aber das macht ja nichts, wenn ich mit meinen Unmöglichkeiten im Leben nicht abgewertet bin. Und das gehört eigentlich zum Rettungswillen Gottes, dass er die Abwertung, die der Mensch selber in der Schöpfung sich selbst gegenüber anderen, gegenüber der Welt, gegenüber erzeugt, dass er die aufhebt und sagt, das soll so nicht sein. Ihr sollt in eine Gemeinschaft gehen, in der ihr alle teilhabt. Und dafür ist die Arche ein wunderbares Bild. Wer ist in die Arche gegangen? Diese 8 Seelen der Gerechten, das heißt also auch die Familie gehört damit dazu, die gar nicht in ihrem Handeln bewertet wird, sondern von Noah her gesegnet ist, also eine Segensaura von Gemeinschaft. Und wer zieht noch in die Arche ein? Die Tiere. Und zwar die Reinen und die Unreinen. Alle bis auf die Fische, weil die können noch nicht mal in der Sintflut ertrinken. Es gibt Teile von der Schöpfung, die können noch nicht mal im Gericht Gottes umkommen. Die Geschichte ist schon sehr tiefsinnig. Und die Unreinen und die reinen Tiere, die dürfen alle in die Arche und die kriegen nicht einen Stempel am Eingang, rein, unrein. Die werden auch wieder rausziehen und die einen werden für den Kult, also für den Gottesdienst vor Gott benutzt und die anderen laufen durch die Welt und dürfen leben, weil sie zur Schöpfung Gottes gehören. Zum Gottes Schöpfung gehören die Reinen und die Unreinen. Und die sollen gerettet werden. Gott möchte seine Schöpfung erhalten und sie sollen am Ende begreifen, wo sie hingehören und wer sie sind, aber dafür haben sie die Weiden und die Zeit und einen Noah, der ihnen eine Arche baut. Also, wer geht in die Arche? Die Reinen und die Unreinen. Eine Gemeinschaft entsteht dort, eine Überlebensgemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft auf Zeit. Das ist die Arche auch. Und sie hat einen Eingang und sie hat einen Ausgang. Und sie hat noch eine Öffnung. Sie hat eine Luke oben im Dach. Und aus dieser Luke wird Noah von Zeit zu Zeit ein Tier fliegen lassen. Und manchmal kommt es nicht zurück. Und manchmal kommt es zurück. Und wenn es zurückkommt, bringt es das Land der Zukunft. Ein Zeichen aus dem Land der Zukunft und sagt es, du wirst Zukunft haben. Und damit ist das ganze Bild der Arche auch schon erschöpft. Du kannst hineingehen, du kannst auch wieder hinausgehen. Es ist ein Ort der Rettung. Wenn die Wasser steigen, wirst du nicht hinausgehen. Dann wird die Klappe zugemacht. Wenn die Wasser sinken, kannst du auch wieder gehen. Aber wenn du davonkommen willst, dann hast du dort einen Ort, in dem du die Hoffnung von morgen suchen und finden kannst. Welche Frage kommt? Bau dir eine Arche, genau. Wir sind die Gerechten. Gott sagt, ich habe euch bei eurem Namen gerufen, ihr seid mein. Wir gehören in Christus zu der Gemeinschaft der Gerechten, die begnadigten Sünder und wir sollen der Welt unter uns eine Eiche bauen. Und es gibt dafür zwei große Bilder in der Bibel insgesamt, eine aus dem Judentum, eins aus der christlichen Tradition, die es aufgenommen hat. Das eine Bild für Rettung durch die Arche ist die Taufe. Was passiert bei der Taufe? Ich nehme die Zusage Gottes an, du bist mein Sohn, meine Tochter, ich bin dein Vater im Himmel, in Jesus Christus bin ich dein Erlöser, im Heiligen Geist bin ich dein Tröster und dein Neuschöpfer und in dieser Gemeinschaft darfst du leben. An dieser Teilhabe kannst du hundertprozentig Anteil kriegen. Die Taufe ist das Zeichen, in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen zu werden. Ob das in welcher Weise und in welcher Konfession, ist völlig shit egal. Das ist nicht eine Frage der Konfessionalität zu sagen, auf unserer Werft wird die beste Arche gebaut, sondern es ist eine Frage des Glaubens und den Menschen zu sagen, es gibt einen Ort, an dem kannst du gerettet werden, bei aller Verdammnis in deinem Leben, bei aller Sünde in deinem Leben und die bleibt ja. Manche wird vergeben und in manche werden wir wieder hineingeraten. Bei aller Sinnlosigkeit, die ich erlebe, in dieser Welt kann man doch keinen Sinn erleben. Ich verstehe Menschen, die sagen, das ist doch alles sinnlos. Tun wir doch nicht so, als wüssten wir, dass es besser ist, als man denkt. In aller dieser dekadenten Geschöpflichkeit gibt es einen Ort, wo ich sagen kann, ich weiß, dass ich eine Bestimmung habe. Ich weiß, dass mich einer meint. Ich weiß, dass ich bei ihm angenommen bin über alle Zeiten und Verhältnisse hinweg. Ich weiß, dass ich mit ihm in seine Zukunft gehen werde. Das ist der Zuspruch, den die Gemeinde Gottes unter dem Regenbogen aus der Arche herausgegangen am Altar Menschen gibt. Du bist gerettet durch Gottes Hingabe, die er bewiesen hat in Jesus Christus am Kreuz. Das ist das Versprechen der Arche, das wir geben für andere Menschen. Und jetzt staun mal darüber, du gehörst selbst dazu und bist selbst ein Teil davon. Ich bin selber ein Teil dieses ewigen Rettungswillens Gottes. Das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr begeistert. Und bau dir eine Arche heißt eben auch, als Mensch, der in der Lage ist, anders als Tiere, ja, deren Weg vorgeschrieben ist, zu entscheiden, ob ich da hingehen will oder nicht. Und jetzt hat das Judentum eine interessante Tradition übernommen aus dem Wort Arche. Teva heißt das im Hebräischen. Und das ist eins der Worte für Buchstabe, Wort im Alten Testament. Also bau dir eine Arche, bau dir Sätze, Worte, mit denen du leben kannst. Und es war für das orthodoxe Judentum immer die Tora, die Schrift, die fünf Bücher Moses, noch weniger als die 39, die wir heute haben als Wort Gottes, in denen du zu Hause sein kannst und in denen die Geschichte kommt, die dich immer wieder rettet, die dir immer wieder sagt, wo du mit Gott leben kannst, wer du vor Gott und mit Gott bist. Und es geht nicht nur darum, in irgendeine Institution einzutreten, sondern mit dem Wort zu leben. Und diesem Wort zu trauen und diesen Geschichten zu trauen und zu sagen, da steige ich ein. Also wenn ich die Geschichte von der Arche lese, eben zu sagen, da steige ich ein. Das glaube ich. Ich glaube, dass Gott eine Arche baut, um die Menschen aus der Sintflut zu retten und ich möchte dazugehören. Das hat Gott mir als Ruf gegeben und ich möchte ein Teil derjenigen sein, die für andere eine Arche bauen. Ach so. Das ist noch in Hongkong. Da kann man die Arche auch mit den Tieren besichtigen. Aber Leute, das ist Walt Disney. Versteht ihr? Glaubst oder glaubst nicht? Die Frage ist, was habe ich denn von dieser Geschichte? Und jetzt habe ich noch ein schönes Bild gefunden, das ich leider nicht ganz habe. Noah beugt sich über die Reling und fragt sich, wer da immer die Löcher ins Boot macht und sagt dann, ach du bist. Es gibt immer einen, der alles kaputt macht. Und das ist vielleicht auch eine Botschaft heute Morgen, die ich euch sagen möchte, mit der Arche macht sie nicht kaputt. Ihr seid gerade in einer schwierigen Phase, ihr müsst einen neuen Weg suchen für die Zukunft, ihr müsst euch neu orientieren und aufstellen. Ihr seht Kommen und Gehen bei euch, das ist eure Situation in einer kleinen Gruppe und das ist ein schwieriger Moment. Da könnte man auch sagen, komm, wir wechseln mal den Hafen, mach sie nicht kaputt, die Arche. Wenn es ein Ort der Rettung ist, an die Menschen Hoffnung, Zuversicht, angenommen sein, in rein und unrein sein, für eine gewisse Zeit finden sollen, dann lasst uns nicht den Specht spielen, der Löcher reinmacht in die Arche, sondern lasst sie uns wirklich aufmachen, bauen und einladend hinhalten. Es wird Menschen geben, die sie brauchen. Nicht alle brauchen den Ort, andere Orte. Manche brauchen auch diesen Ort. Und wenn Gemeinde, wenn Jesus, Gott in Jesus eine Gemeinde gerufen und gebaut hat, dann hat sie ihre Bestimmung, ob man sie sieht oder nicht. Wie lange musste Noah Dinge tun, die absurd waren oder ihm so vorkamen, nur auf sein Wort hin, bis es anfing zu regnen? Aber jeden Tag, an dem es dann regnete, wusste er, warum er das getan hat. Diese Zeit gibt es eben auch. Und deshalb bau dir eine Arche und bau mit. Und du bist dazu berufen, ein Teil zu sein von der Gemeinde, in der Menschen zu Hause sein können. Und da geht es nicht darum, dass man ihnen alles erklärt von diesen Dingen und den Gegenbegriffen, sondern dass man einfach die Arme aufmacht und sagt, hier ist eine offene Tür. Wir versuchen auch zu verstehen, wie man glauben und leben kann. Hier kannst du ein bisschen zu Hause sein. Und bau dir eine Arche bedeutet auch, eben in dem Wort zu leben, das uns die Geschichten erzählt, die uns immer wieder einladen, selber einzusteigen. Wie wir die auslegen und was das alles ist, wisst ihr, da gibt es Leute, die schreiben Bücher über die Zahlen der Noah-Arche. Wie lang die ist, wie breit die ist. Ja, Kollege Gitt von Wort und Glauben, der hat eine Predigtreihe über die Daten des Archebaus. Der ist ja auch Leiter des Rechnungszentrums bei der Bundesanstalt in Braunschweig und der hat es in seine Rechner eingegeben und hat die Wahrheit der Zahlen gefunden. Das ist wie Hongkong oder Walt Disney. Das sind die Spielereien, dass die Bibel irgendwie eine geheime Botschaft hat. Wisst ihr, was die geheime Botschaft ist? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist die geheime Botschaft der Bibel. Und wer das lebt, der wird das Geheimnis der Gegenwart Gottes, der rettenden Gegenwart Gottes erleben. Was anderes ist Spielerei, weil er uns langweilig geworden ist. Oder Rechthaberei. Man kann natürlich auch Rechthaberei betreiben, was ein Gerechter ist und was ein Ungerechter ist. Und dass die Reinen eben nicht in der Ewigkeit sein werden, die Unreinen in der Ewigkeit sein werden. Aber sie sind doch in der Arche, was wollt ihr denn machen? Steht doch da. Versteht ihr? Wir können aus den biblischen Geschichten, die einladen sollen zum Heil, können wir Geschichten machen, über die wir uns streiten, rechthaberisch. Darum kann es bestimmt nicht gehen, sondern es geht um die Geheimbotschaft der Liebe Gottes. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es wird ein Weg sein, bis ich merke, dass der Glaube hält und trägt, weil ich seinem Wort vertraue und in diesem Wort wohne. Und weil dieses Wort in mir wohnt und weil in diesem Zwiegespräch Gott mit uns immer noch durch den Garten geht und sagt, Adam, wo bist du? Und ich sage, hier bin ich, Herr. Lehre mich. Samuel war ja derjenige, der saß, wenn er seinen Namen hörte und dem der Priester sagt, dann sag auch, Herr, hier bin ich. Das ist die Jüngerformel. Und als er das sagte, Herr, hier bin ich, da hat er seine Berufung gefunden von Gott her und war für die Geschichte, die dann kam in Israel, ein ganz wichtiger Mensch. Und dann irgendwann war er tot. Und Saul hat ihn versucht herbeizurufen aus dem Totenreich, weil man solche Menschen braucht, die noch auf Gott hören und die einem noch was zu sagen haben von Gott. Und das ist die Berufung der Gemeinde, die Menschen rettet einfach in den Glauben hinein und in die Liebe hinein und in die Hoffnung hinein. Und darin schippern wir immer unterwegs. Also bau dir eine Arche, erstens, indem du dazugehörst. Wir sind keine Sakramentalisten, aber die Taufe ist der Zuspruch Gottes, dass wir zu ihm gehören. Und wenn ich am Ende nichts mehr weiß als, ich bin getauft, dann ist das schon eine ganze Menge. Und das Wort ist die Arche, in der wir leben können. Und wenn ich am Ende nichts mehr weiß als ein Bibelwort, auf das ich mich ganz verlasse und vielleicht in einer entscheidenden Situation meines Lebens meine Entscheidung setze, dann ist schon alles gewonnen. Und am Ende fließen die Wasser ab, die doch ewig fließen, und wir gehen wieder auf neues Land. Möge Gott es euch hier schenken in eurer Gemeindesituation, uns in unserer persönlichen Situation, und wir immer wissen, dass wir gebraucht werden in dieser Welt. Ohne dass wir sagen müssten, in unserem Kasten sind die Besten. Amen.